Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Einen wunderschönen guten Abend überall, wo Sie uns gerade zuhören. Genau ein Jahr nach dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden diskutieren wir heute Abend über Ursachen und Konsequenzen, Baukosten und Zeitpläne und wie zum Vergleich die Italiener es geschafft haben, nach dem Brückenunglück von Genua, das war 2018, in nur 2 Jahren eine komplett neue Brücke hochzuziehen. Sie hören hier eine neue Podcast-Folge von Dienstags direkt von MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie übrigens jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Vor einem Jahr am 11. September ist in Dresden die Carola-Brücke eingestürzt. Seitdem ist die wichtigste Dresdner Elbüberquerung gesperrt. Der Abriss ist mittlerweile abgeschlossen. Die Stadt plant einen Neubau. Die Ausschreibungsunterlagen für eine neue Brücke sind laut Stadt veröffentlicht. Soweit, so langsam. Eine neue Brücke mit einem Neubau bzw. Ersatzneubau ist nicht vor 2031 zu rechnen. Das ist der Stand der Dinge. Wir wollen heute mal ein bisschen tiefer gehen und uns fragen, warum das ganze Projekt so lange dauert und auch mit veranschlagten 100 Millionen Euro, mittlerweile wird auch schon von 142 Millionen Euro gesprochen, so teuer ist. Und welche Strategie die Landesregierung bei der Infrastrukturplanung verfolgt, denn die Carola-Brücke steht für viele Infrastrukturprobleme, die es in Sachsen gibt. Dazu begrüße ich hier im Studio Regina Kraushaar, die sächsische Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung. Schönen guten Abend, Frau Kraushaar.
Guten Abend, Frau Peschke.
Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Schönen guten Abend, Herr Müller.
Einen schönen guten Abend.
Und Mischa Wojcik, er ist Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Guten Abend, Herr Wojcik.
Einen schönen guten Abend, auch von mir.
Frau Kraushaar, und die Frage geht dann auch noch an Sie, meine Herren. Können Sie sich noch an die Minuten erinnern, als Sie vom Einsturz der Carola-Brücke erfahren haben?
Ja, na klar kann ich mich an diese Minuten erinnern und das Wichtigste damals eigentlich für mich war, dass ich es nicht geglaubt habe. Dass ich geglaubt habe, das ist Fake News, das ist irgendwas, was falsch verbreitet wurde, aber es wurde natürlich dann relativ schnell klar, nein, es war ja am zeitigen Morgen, nein, tatsächlich auch der MDR brachte diese Nachricht. Und das Zweite war natürlich dann auch, ich war damals noch zuständig in der Landesdirektion, Präsidentin und damit auch obere Katastrophenschutzbehörde. Die ganz bange Frage, sind Menschen zu Schaden gekommen? Mhm. Weil ich habe die ganze Zeit auch am Anfang noch gedacht, naja, dass die Brücke sozusagen von oben her klar war, es ist niemand auf der Brücke gewesen zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs. Das hat man ja dann auch durch das Video sehen können. Ich habe aber wirklich immer noch gebangt, ob es nicht dann doch jemanden gab, der gerade im Zeitpunkt des Zusammenbruchs unter der Brücke mit dem Rad lang gefahren ist oder sogar mit dem Auto, dass sich das dann alles sozusagen aufgeklärt hat und keine Schäden an Leib und Leben waren. Das war für mich schon auch dann sehr bald eine große Erleichterung und ich glaube, da war ich nicht alleine damit.
Herr Müller, wie erinnern Sie sich an den Morgen? Wo waren Sie? Mit wem haben Sie telefoniert?
Na, ich bin ein Frühaufsteher und stehe dann gewöhnlich so ab 5.30 Uhr, 6 Uhr in der Küche und mein Handy lief eigentlich heiß mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die das natürlich mitbekommen haben und natürlich auch gleich gesagt haben, seht ihr, jetzt ist es wirklich mal passiert. Etwas, was wir zwar nicht geglaubt haben, aber wovor wir natürlich immer gewarnt haben, weil wir natürlich wissen, wie kaputt die Infrastruktur in Deutschland ist. Und wenn man auch dann auch im politischen Raum schnell gesprochen hat, war natürlich, und da stimme ich der Ministerin zu, die Erleichterung, dass kein Personenschaden entstanden ist. Aber das war auch nur eine Frage von Minuten. Und deswegen muss man sich nochmal ganz bewusst machen, was für ein großes Glück das auf der einen Seite war. Auf der anderen Seite kann man sich oder kann man die Augen nicht davor verschließen, was für eine enorme Aufgabe wir im baulichen Bereich haben, in der Infrastruktur in Deutschland, damit wir eben solche Fälle ausschließen können.
Herr Wojcik, wie ging es Ihnen?
Ja, bei mir war das kurios.
Gehen Sie ruhig ein bisschen näher ran.
Bei mir war das kurios. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Dresden und mein Stellvertreter, der fährt morgens immer den Elbe-Radweg lang mit seinem Fahrrad. Hm. Und der schickte mir so kurz nach 6 ein Bild von einer Brücke, die eingestürzt ist. Und da dachte ich, wow, eine Fotomontage, was würde er mir jetzt sagen? Brücken stürzen ein, wenn ich im Urlaub bin. Aber dann sah ich die Silhouette von Dresden dahinter und dann kam die Nachricht von ihm und die Carola-Brücke ist eingestürzt. Man will das ja gar nicht glauben in dem Moment. dass es wirklich der Fall ist. Das kann man sich in Deutschland nur schwer vorstellen. Das hat mich natürlich schockiert. Der erste Gedanke ist, ist es wie in Genua, dass Menschen betroffen sind. Deswegen war ich sehr froh, dass es nicht der Fall ist. Und das war so eine gewisse Erleichterung, die man dann verspürt hat. Aber es blieb natürlich das Rätsel, wie kann das passieren?
Mhm. Es wurde natürlich schon jetzt fast ein ganzes Jahr lang viel darüber diskutiert. Trotzdem gehört es heute Abend natürlich auch dazu zu fragen. Das Wichtigste, Frau Kraushaar, dass Sie als Staatsministerin daraus gelernt haben.
Wir sind, das hat Herr Müller ja auch schon angedeutet, wir sind nie wirklich sicher. Also wir müssen uns um unsere Bauwerke, also ganz besonders natürlich die Brücken als Ingenieurbauwerke, wir müssen uns kümmern. Es ist ja schon so, dass ganz regelmäßig Brücken überwacht werden. Da gibt es eine DIN dafür, 1076. Die wird natürlich auch in Sachsen angewendet und wurde angewendet. Bei der Carola-Brücke war es ja auch nochmal so, dass diese Spannungsrisskorrosion, das ist dieser technische Begriff für dieses dann tatsächlich spontan Versagen der Brücke, dass diese Spannungsrisskorrosion nicht so ohne weiteres von außen gesehen werden konnte. Mhm. Also eine wichtige Lehre war auch, und das habe ich von Anfang an gesagt, wir müssen auch noch mal schauen, welche Überprüfungsmaßnahmen bei Brücken, die zum Beispiel mit dem Spannstahl gebaut worden sind und die besonders anfällig sind. Da haben wir in Sachsen 19, die wir als Straßenbaulastträger oder im Auftragsverwaltung des Bundes anschauen, dass man nochmal guckt, mit welcher Art von Prüfung in dieser DIN 1076 können wir denn auch ohne eine Brücke zu öffnen? Weil eine Brücke zu öffnen ist ja auch wieder ein Problem. Da kommen ja dann wieder von außen Schadstoffe möglicherweise rein. Also auf welche Art und Weise können wir die sozusagen das ausschließen oder nahezu ausschließen, dass Spontanversagen, so wie man es nennt, wieder eintritt. Das ist eine Lehre, also nochmal genau zu gucken, welche Prüfung findet eigentlich statt, in welchem Rhythmus findet sie statt, wie findet sie statt. Und die zweite Lehre ist natürlich auch, aber die ist nicht neu, aber sie hat sich nochmal deutlich verschärft und verstärkt. Wir müssen uns um diese Infrastruktur kümmern. Wir müssen schauen, welche, sage ich mal, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen brauchen wir, damit diese Art von Versagen einer Infrastruktur möglichst ausgeschlossen werden kann. Dafür braucht man Geld. Und ich sage immer, das ist jetzt keine Erfindung von mir, dieses Wort, die sogenannte Katastrophendemenz. Es ist was passiert, alle sind total schockiert und dann geht man zur Tagesordnung über. Ich als Infrastrukturministerin werde das meine dafür tun, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen.
Herr Müller sagte vorhin, dass Kollegen aus der Branche sinngemäß gesagt haben, wir haben es kommen sehen bei der maroden Infrastruktur, dass da mal was passiert. Hatten Sie diese Hinweise auch schon?
Also es gab schon in den 2000er Jahren hat die Verkehrsministerkonferenz schon mal darauf hingewiesen, dass diese Spannbetonbrücken besonders zu betrachten sind. Mhm. Das hat sicherlich auch Eingang gefunden dann in die entsprechenden DIN-Überprüfungen. Aber wir sollten auch sehen, der zweite und dritte Brückenzug, die gerade saniert waren, die gerade fertig saniert waren, sind ja dann auch akut vom Einsturz bedroht gewesen. Das heißt, wir haben mit Professor Marx auch, der mich da sehr intensiv begleitet und beraten hat, unser Haus beraten hat, wir haben es da schon mit einem vergleichsweise neuen Phänomen zu tun gehabt, weil das so, dass diese spontanen Versagen, das war so nicht vorhersehbar gewesen oder wurde so nicht vorhergesehen. Wir müssen aber eben auch nochmal sagen, wir haben es nicht nur mit Spannbetonbrücken zu tun. Wir haben in Sachsen 12.000 Brücken stehen. Da sind auch andere, wenn man so will, Statiken und andere Konstruktionsweisen gewählt worden. Wir müssen auf alle aufpassen. Wo ich es immer mal wieder höre, ist bei den Eisenbahnbrücken. Da höre ich, dass gesagt wird, wir wundern uns eher wirklich bei den Eisenbahnbrücken, wo die Deutsche Bahn zuständiger Baulastträger ist. Wir wundern uns, dass da noch nichts passiert ist. Das kann ich nur so wiedergeben. Also
wie gehen Sie mit solchen Sachen um, mit solchen Infos?
Naja, ich habe mit der Deutschen Bahn im Frühjahr ein ausführliches Gespräch geführt, so wie ich permanent auch mit der Deutschen Bahn mich austausche. Der Konzernbevollmächtigte für Sachsen war da mit mir im Gespräch. Und der sagt wiederum auch, nein, wir überprüfen diese Brückenbauwerke und es wird uns keine Brücke unter uns zusammenbrechen. Das kann ich auch wieder nur zitieren. Aber zum Beispiel der Professor Marx mahnt das immer wieder an und war auch in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn in Bezug eben auf die Ingenieurbauwerke der Deutschen Bahn. Nochmal, wichtig ist, dass wir tatsächlich noch mal gucken, ist die DIN-Vorschrift zur Prüfung, ist die jetzt nach diesem Ereignis ausreichend? Sie wird im Moment noch mal wieder überarbeitet. Die Kollegen in meinem Hause sind da mit dem Bundesverkehrsministerium in einer Arbeitsgruppe zugange. Und das Zweite, noch mal, wir müssen permanent in die Erhaltung dieser Ingenieurbauwerke investieren.
Herr Müller, wie geht es Ihnen als Hauptgeschäftsführer des deutschen oder der deutschen Bauindustrie? Teilen Sie das, was Frau Krosser jetzt gesagt hat? Oder ging es Ihnen im Grunde genommen wie Ihren Kollegen, die Sie angerufen haben am Morgen des Einsturzes?
Nun, wir sind, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht zu mahnen. Mhm. Erstens, wie wichtig Infrastruktur, aber gerade auch Brückeninfrastruktur. Es ist nun mal eine Engpassinfrastruktur. Wir erleben das hier auch in Dresden. Ich muss es leider jetzt auch in Berlin erleben, wo einfach zentrale Autobahnbrücken von heute auf morgen gesperrt worden sind. Ich wohne in einem angrenzenden Bezirk. Für die Bürgerinnen und Bürger ist das eine Katastrophe. Mhm. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Verkehr, der jetzt von der Autobahn oder in dem Fall hier in Dresden von der ursprünglichen Strecke abgeleitet wird, verursacht ja wieder Schäden im nachgelagerten Netz. Das ist ja auch immer noch etwas, was kommt. Und wenn man sich den Bericht von Professor Marx anschaut, dann wird hier nochmal ganz deutlich, was seit vielen Jahren gesagt wird. Wir haben es hier nicht mit einem einmaligen Unglücksfall zu tun, sondern es ist einfach eine Kombination oder eine logische Folge aus den Dingen, die Frau Ministerin gerade angesprochen hat. Es ist die Folge aus Überalterung, aus fehlender Instandhaltung, aber auch unzureichender Bauwerksüberwachung. Und das steht in dem Bericht drin. Damit meine ich nicht das Befolgen einer DIN, sondern dass wir auch modernere Sensoriken haben, Drohnenbeflug für Rissanalysen, dass wir modernere Monitoring-Systeme heute schon kennen, die noch nicht Standard in der Bauwerksüberwachung geworden sind. Deswegen bin ich bei Ihnen, dass man auch hier die technischen Regelwerke anpassen muss, auf Modernisierung anpassen muss. Und jeder, der sich mal mit der Überarbeitung von technischen Regelwerken auseinandergesetzt hat, weiß, das dauert Jahrzehnte. Und das können wir uns an der Stelle nicht leisten. Wenn wir es aber nicht tun, dann kommen wir eben zu solchen Fällen. Aber unterm Strich, wir haben über 25.000 kommunale Brücken in Deutschland. Und von diesen 25.000 kommunalen Brücken sind rund 15-20%, und das ist die Aussage auch der kommunalen Spitzenverbände, stark modernisierungsbedürftig. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist nahezu jede fünfte Brücke. Und deswegen reden wir in Deutschland von einem Brückenproblem. Und das haben wir, und da bin ich eigentlich dankbar für diesen Begriff der Katastrophendemenz, leider nicht diese Empörung und diesen Aufschrei erlebt. Ich meine, es ist ein Jahr her. Der ehemalige Verkehrsminister hat ein Sofortprogramm Brücken angekündigt. Auch im Freistaat wurde ein Sofortprogramm Brücken angekündigt. Es ist irgendwo dann doch wieder gescheitert an den finanziellen Mitteln. Und das darf eigentlich nicht passieren.
Herr Wojcik, welche Konsequenzen hat der Sächsische Städte- und Gemeindetag daraus gezogen, kurzfristig und langfristig?
Also wir haben ja in Sachsen, es wurden gerade deutschlandweit 65.000 Brücken genannt, in kommunaler Trägerschaft ca. 6.000 bis 8.000 Brücken. Aber das sind nicht nur reine Brücken, das sind auch mal eine Überführung oder eine Unterführung mit einem Rohr sozusagen. Ne? Das gilt auch als Brückenbauwerk. Und wir haben natürlich die Konsequenz auch, dass wir die Brückenprüfung, die wir durchführen müssen in den Städten und Gemeinden, nochmal jeden Bürgermeister anheimgelegt haben, dass sie auch in den Turnus abläuft und dass man sich eine Übersicht verschaffen muss, in welcher Art und Weise man diese Brückenprüfung durchführt. Und da gibt es totale Unterschiede. Ich nenne mal den Fall, in Radebeul gibt es 25 Brücken, die zu prüfen sind, bei einer Stadt von deutlich über 30.000 Einwohner. In Thalwitz gibt es sogar mehr Brücken als in Radebeul, in einer kleinen Gemeinde mit knapp 4.000 Einwohnern. Da sehen Sie, wie unterschiedlich die Situation ist. Gerade bei einer Flächenkommune kann das natürlich vehement ins Geld gehen, die Brückenprüfung. Die ist in den Wert sozusagen zwischen 1.000 und 3.000 Euro immer pro Brücke gerechnet. Und das führt natürlich dazu, dass man das Geld auch haben muss, um die Brückenprüfung durchzuführen. Wir brauchen das Personal, was in der Lage ist, oder die Firmen, die Brücken auch zu prüfen. Und wir brauchen darüber hinaus natürlich auch die notwendigen Finanzmittel. Nicht nur für die Prüfung, sondern auch für die Sanierung oder den Ersatzneubau, wenn er notwendig ist. Und da finde ich natürlich schade, liebe Frau Staatsministerin, dass der Freistaat seine Mittel, die er eigentlich in dem Bereich vorgesehen hat, sogar reduziert hat in den Haushaltsjahren 2025, 2026. Und das vor dem Hintergrund des Einsturzes der Carola-Brücke.
Frau Korser, wollen Sie sich dazu äußern?
Na klar. Also zum Ersten, Herr Wojciech, haben wir mindestens mal das Kommunalbudget für den Straßenbau nicht gekürzt. 175 Millionen Euro sind auch in 25, 26 wieder im Haushalt veranschlagt, was richtig ist. Und das habe ich vor anderthalb, zwei Wochen auch schon mal deutlich gemacht öffentlich. Wir bräuchten etwa 50 Millionen Euro jedes Jahr zusätzlich, um die Ausbau- und Erhaltungsstrategie, die der Freistaat Sachsen hat, tatsächlich alleine nur zum Erhalt der Straßen und Brücken in Sachsen aufzuwenden. Das ist nicht ansatzweise das, was wir jetzt im Moment haben oder das, was wir jetzt im Moment haben im Haushalt, erfüllt das nicht ansatzweise. Aber zumindest war es mir auch wichtig, dass der Freistaat wenigstens in der Höhe der Mittel für die kommunale Seite nicht noch einspart, sondern tatsächlich in der Höhe bleibt. Aber nochmal, wir haben in den letzten Jahren einen Wertverlust bei den kommunalen und den Staatsstraßen und Brücken gehabt. Das ist überhaupt gar nicht zu bestreiten. Alleine für die Staatsstraßen war es von 2013 bis 2022 540 Millionen Euro Wertverlust. Das hat uns der Sächsische Rechnungshof ins Stammbuch geschrieben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der gleichen Zeit 400 Millionen Euro verbaut wurden, also investiert wurden. Das heißt, der eigentliche Bedarf in den 10 Jahren wäre 1 Milliarde Euro gewesen. Und das ist in etwa auch das, wo wir sagen, wir brauchen pro Jahr 100 bis 120 Millionen Euro alleine für den Bereich der Staatsstraßen und Staatsbrücken, um die Brücken zu erhalten, zu sanieren und im Zweifel natürlich auch um- und auszubauen. Das macht mich nicht zufrieden. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Wojciech, dass wir deutlich mehr Finanzmittel benötigen. Es ist aber auch so, zur Infrastruktur, und das habe ich zu akzeptieren, gehört weitaus mehr als die verkehrliche Infrastruktur. Dazu gehören Schulhausbauten, dazu gehören Krankenhäuser, dazu gehört Feuerwehr, was auch immer. Was aber der Brückeneinsturz Carola-Brücke und viel mehr noch, die Brückensperrung, die wir im November letzten Jahres machen mussten, in Bad Schandau deutlich gemacht hat. Das ist mein Satz. Infrastruktur ist nicht alles. Aber ohne Infrastruktur im verkehrlichen Bereich ist alles nichts. Wenn Sie eine Brücke nicht haben, über die Sie wollen, können Sie weder zur Arbeit, noch kann die Feuerwehr darüber, noch der Rettungsdienst, noch können Sie Ihre alten Leutchen besuchen, noch können Sie ins Theater. Das gehört zur bitteren Wahrheit eben auch dazu.
Das hat sich ja in Bad Schandau gelöst, zumindest teilweise. Seit April ist die Brücke wieder befahrbar und nur für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen ist sie nach wie vor gesperrt. Wie geht es denn dort weiter?
Naja, wie gesagt, erstmal haben wir mit einem bundesweit einzigartigen und neuen Belastungstest sehr viel schneller als ausschließlich mit Rechnen und Labordiagnose rausbekommen. Die Brücke hält jedenfalls 7,5 Tonnen. Also die Belastung von bis zu 7,5 Tonnen. Mhm. Weil ich tatsächlich im zeitigen Frühjahr, im Februar mit Professor Marx gesprochen habe und gesagt habe, wie lange brauchen Sie denn noch, wenn Sie das rechnen und ins Labor geben? Weil das ist halt tatsächlich wirklich sehr aufwendig. Und da war klar, mindestens bis Juni, ich habe gesagt, das können wir nicht so weitermachen. Bitte haben Sie nie noch eine Idee. Und da kam er halt mit diesem erstmals durchgeführten Belastungstest, wo ja unbemannte Fahrzeuge auf die Brücke gebracht wurden mit insgesamt einer Gesamtlast dann am Ende von 200 Tonnen. Und da sind die 7,5 Tonnen als absolute Sicherheit rausgekommen. Jetzt sind wir immer noch dabei. Es wird immer noch von den Statikern, von den Prüfern gerechnet. Es werden immer noch Laborwerte ausgewertet. Ich hoffe aber, dass wir spätestens im vierten Quartal vielleicht sogar eine weitere sozusagen Lasterhöhung freigeben können. Wir, das ist natürlich in dem Falle tatsächlich die damit befassten Prüfer. Und auch das will ich an der Stelle nochmal sagen. Ich bin Infrastrukturministerin, ich bin politisch verantwortlich. Gleichwohl habe ich ganz klar gesagt, es wird keine politische Entscheidung, sondern eine Entscheidung von hochkompetenten Ingenieuren sein. Können wir die Brücke teilweise wieder freigeben oder nicht? Und ich war so froh darüber, dass wir die Brücke jedenfalls bis 7,5 Tonnen wieder freigeben konnten, weil das bedeutet hat, neben dem Pkw-Verkehr können eben auch gewerbetreibende Handwerker mit ihren Kleinlastern über die Brücke fahren und das Leben hat sich weitgehend normalisiert. Man muss wirklich sehen, im Unterschied zu Dresden, das ist alles ärgerlich, vollkommen richtig, aber da haben sie halt 300 Meter auf und 500 Meter flussabwärts haben sie eine Ausweichbrücke. In Bad Schandau mussten die Menschen, um über die Elbe zu kommen, 20 Kilometer Umweg fahren. Und das war so eine hohe Belastung, dass ich alles dafür getan habe, damit wir schnellstmöglich wissen, hält die Brücke wenigstens diese 7,5 Tonnen.
Wir bleiben nochmal bei den Brücken, die also nach der Carola-Brücke noch zu neuralgischen Punkten erklärt wurden. Und da ist natürlich die Brücke über die B101 südlich von Großenhain dabei.
Ja.
Die wurde jetzt sozusagen neu gebaut, also vor einer Woche, beziehungsweise gegen die Bauarbeiten
los. Genau.
Wann, es fühlt sich ja so an, als ob es da schneller geht als überall sonst. Wie kommt das?
Ja, auch da war es natürlich eine bittere Minute, diese Brücke tatsächlich sofort auch abreißen zu lassen. Und das war schon mal der erste schöne Moment, in Anführungszeichen natürlich schön bei aller Dramatik, dass innerhalb von wenigen Tagen, nämlich ich glaube es waren knappe 3 Tage, die Brücke wirklich abgerissen werden konnte und das vor dem Feiertagsverkehr. Wir erinnern uns, das war im Dezember. Am 24. Dezember sollten die Züge wieder in Richtung Berlin rollen können. Und da musste vorher die Brücke weg, weil man konnte nicht die Gefahr eingehen, dass die Brücke vielleicht in sich zusammenbricht, während dem ein Zug drunter durchfährt. Wir haben das super mit der Bahn hinbekommen. Die Brücke wurde abgerissen, der Feiertagsverkehr konnte laufen. Jetzt haben wir genau vor einer Woche den Baustart für den Neubau der Brücke geben können. Und ich sag's mal so, auch nur deswegen jetzt erst, so schön das ist, aber wir müssen uns natürlich da intensiv mit der Bahn und deren Zeitfenstern und deren Betriebsfenstern, die wir da bekommen, abstimmen. Ich will an der Stelle auch mal sagen, die Bahn hat in letzter Zeit so viel Kritik einstecken müssen. Es ist eine herausragend gute Zusammenarbeit mit der Bahn, es ist aber auch eine super Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, mit den entsprechenden Firmen, die wir haben, mit den Planern. Und ich muss an der Stelle auch den Leuten danken, in Großenhain, in Priestewitz, wo die Umleitungsstrecke ist. Das läuft alles gut. Wir hatten Baurecht. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wir haben Baurecht für diese Brücke.
Und was heißt, wir haben Baurecht für diese Brücke?
Wir brauchen kein Genehmigungsverfahren mehr anzuleiern. Das Baurecht war bereits da, weil wir auch gewusst haben, irgendwann muss diese Brücke erneuert werden. Deswegen hat man sich schon vorher um das Baurecht gekümmert. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass wir allerspätestens, wenn nichts wirklich Schlimmes passiert oder Unvorhergesehenes passiert, dass wir allerspätestens mit der Bahn in Abstimmung Ende 26 diese Brücke wieder freigeben können für den Verkehr. Das heißt, wir sind dann unter 2 Jahre mit Abriss und Neubau der Brücke und ich finde, das ist ein schönes Ergebnis. Man schafft das.
Wenn es dann soweit kommt, dann freuen wir uns alle.
Ganz sicher.
bei diesem Thema denkt man ja drüber nach, dass nach der Wende zum Beispiel viele Brücken ja gerade in den neuen Bundesländern saniert worden sind. Ne? Gerade bei den Autobahnen zum Beispiel. Wie lange halten die denn im Schnitt? Also wie viele Jahre haben wir da noch bis zur nächsten Sanierung, Herr Müller? Das frage ich Sie jetzt mal.
Also erstmal muss man ja sagen, als die Brücken ursprünglich gebaut worden sind und auch zu dem Zeitpunkt, wo sie saniert worden sind, hat man mit ganz anderen Belastungen gerechnet, als wie man sie heute vorfindet. Es ist nach wie vor so, dass die Straße der Verkehrsträger Nummer 1 ist, bei allen wünschenswerten Verkehrsverlagerungsromantiken auf die Schiene. Aber es gilt immer die Formel, wenn ich alleine 10% des Straßenverkehrs auf die Schiene bringen möchte, bedeutet das eine Verdoppelung des Schienensystems. Das heißt, die Straße wird auch in naher Zukunft nach wie vor Straßenverkehrsträger Nummer 1 sein. Aber mit dieser gigantischen Zunahme, wie wir sie auch als Transitland in Europa, sind wir nun mal, erlebt haben, hat man damals noch nicht gerechnet. Deswegen.
Also vor 30 Jahren, als die saniert wurden?
Es gibt immer Verkehrsprognosen, die stellt der Bund, die stellen sicherlich auch die Bundesländer auf. Aber die so im Detail zu treffen mit den entsprechenden Gütertonnagen, mit den entsprechenden Entwicklungen, wie auch die Achslasten, das heißt die Belastungen an den LKWs auf der jeweiligen Last, wie die dann am Ende wirklich ausgestaltet sind, das kann man nicht vorhersagen. Deswegen ist es so wichtig, und das war ja der erste Teil unserer Diskussion, dass wir auf die Erhaltung achten. Ich möchte aber trotzdem noch mal auf einen Punkt zurückkommen, weil wir den so ein bisschen übersprungen sind. Und das ist das Thema Geld. Und da muss ich leider sagen, ich höre die Worte, aber doch mir fehlt der Glaube an einigen Stellen. Denn wenn man sich auf Landes-, aber auch auf Bundesebene die Entwicklungen anschaut, sind das momentan keine guten Entwicklungen. Ja, Kommunalbudgets mögen gleich bleiben. Wenn man sich aber den sächsischen Haushalt anschaut, wurde doch im Vergleich zu 2024 ursprünglich noch 100 Millionen bereitgestellt, jetzt minus 30 Millionen im Doppelhaushalt. Das ist natürlich bitter. Ich weiß, es gibt auch andere Zwänge, die man natürlich dann auch in der Gesamtkonstellation der Landesregierung berücksichtigen muss. Es gehen wohl, gleichzeitig sind wohl die Personalausgaben auch auf über 600 Millionen Euro gestiegen. Ein Viertel des Haushalts geht in den Verwaltungsapparat. Ich will das gar nicht kritisieren. Auf der anderen Seite muss man aber nichtsdestotrotz angesichts der Dramatik immer schauen, dass man auskömmliche Finanzierung hat. Denn das, was eben gesagt wurde, wenn wir nicht auskömmlich finanzieren, dann verlieren wir nicht nur an Infrastrukturvermögen, das ist das Tafelsilber, das wir haben, sondern es wird am Ende auch immer teurer. Und da kommen wir natürlich auch ganz schnell auch zu diesem Punkt des Sondervermögens. Das, man hat es ja gehört, 500 ja. Milliarden Euro. Und auch hier wurde gesagt, man möchte dieses Sondervermögen nutzen, um zusätzlich in die Infrastruktur zu investieren. Was ich aber sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene erlebe, ist, dass man eher versucht, weil die Situation so ist, wie sie ist, Haushaltslöcher zu stopfen. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Kern des Gedankens und das ist vor allen Dingen auch nicht das, was den Bürgerinnen und Bürgern auch im Sinne dieses Wortes Zusätzlichkeit, das ist ja ein neues Wort, was wir lernen mussten, versprochen wurde. Und deswegen ist gerade ganz zu Beginn und dann, danach kann man noch über Baurecht und über Genehmigungsverfahren sprechen, ist einfach wichtig, wenn der Auftrag nicht kommt, dann können die Bagger auch nicht rollen.
Frau Grosser, Sie wollten noch was dazu sagen.
Naja, mit dem Sondervermögen, ich kann mich natürlich fragen, ich kann aufrechten Hauptes sagen, das geht ausschließlich in neue Vorhaben. Damit bin ich aber dann sozusagen trotzdem vor dem Hintergrund der schwierigen Situation im Haushalt, im Landeshaushalt, bin ich dann trotzdem, bleibe ich sozusagen an der Stelle, wo man sanieren musste, die Antwort ja schuldig.
Ich würde immer für Sanieren und Neubau, entschuldige mich.
Ja, na klar. Okay, ja. Und ich sag mal, da haben wir in der Tat auch ein Thema, Stichwort Neubau. Auf mich kommen Unternehmen zu, die mir sagen, mit ihren Produkten werden sie in näherer Zukunft nicht mehr über diese oder jene Brücke drüber fahren können, die nicht einsturzgefährdet ist, sondern die für diese Lasten nicht ausgewiesen ist, richtig. Das heißt, die Unternehmen sagen, Infrastruktur ist auch ein Standortfaktor, ganz richtig. Klar. Verkehrliche Infrastruktur, Erreichbarkeit. Sie haben vorhin von der Schiene gesprochen, da wollen wir natürlich durchaus auch mehr. Wir wollen Elektrifizierung nach vorne kommen, damit halt tatsächlich Güterverkehr mehr auf die Schiene kann. Wir wollen die Trasse nach Prag, Dresden-Prag über den Erzgebirgstunnel, das wollen wir wirklich gerne. Wir haben auch den Schiffsverkehr, das darf man nicht vergessen, das ist durchaus nicht unerheblich. Wir haben in Sachsen ja auch Häfen und eine Schifffahrt. Aber nochmal zurück, beides muss sein. Beides muss sein, Sanierung, Erhaltung und natürlich auch Ausbau der Infrastruktur dort, wo er notwendig ist, vor allen Dingen, wo es für die Unternehmen wichtig ist, wo es ein Standortfaktor ist. Ich sage nur auch nochmal, wenn immer kritisch gesagt wird, das ist ja kein Infrastrukturvermögen, das sind Infrastrukturschulden. Ich finde, dass Infrastrukturschulden, also im klassischen Sinne, wir hinterlassen unseren Kindern und Enkeln marode Infrastruktur, mindestens genauso schlimm in Anführungszeichen sind, wie wenn man eben tatsächlich dieses mit Krediten finanziert. Und ich bin bei Ihnen, Herr Müller, nochmal, wir müssen auch sehen, dass Infrastruktur tatsächlich ertüchtigt oder ausgebaut wird. Aber für mich als Infrastrukturministerin ist es vor dem Hintergrund der tatsächlich schwierigen Situation im Haushalt, Sie haben es angesprochen, genauso wichtig, dass wir dieses Infrastruktursondervermögen auch für den Erhalt und die Sanierung nutzen und genauso auch für die kommunale Seite. Auch in der kommunalen Familie sind halt Infrastrukturthemen da und das sollte tatsächlich möglich sein.
Herr Wojcik, Sie sind Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Von 100 bis mittlerweile schon 142 Millionen Euro, weil wir jetzt schon mal beim Geld sind, wird gesprochen, wenn es um die Kosten für den Brückenbau, jetzt komme ich wieder auf die Carola-Brücke zurück, geht. Ein Betrag, der für den Laien sehr schwer nachvollziehbar ist. Warum ist eine Brücke so teuer?
Das hat sicherlich verschiedene Ursachen, warum die Brücke so teuer ist. Einmal, weil man natürlich die Möglichkeit schaffen muss, das Gleiche nochmal zu errichten oder darüber hinaus. Die Dresdner haben sich entschieden, Ersatzneubau, weil das die schnellste Variante ist. Dann brauchen wir nicht neue Planfeststellungsverfahren oder Ähnliches führen. Man muss bedenken, dass es also nicht nur darum geht, einfach die Straße drüber zu bauen, sondern es ist ein Ingenieurbauwerk, wo auch Medien mit drin laufen. Das heißt also Wasser, Abwasser, Strom, wo also die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Und das kostet dann dementsprechend.
Aber vielleicht können Sie uns mal ein paar Beispiele nennen, wenn Sie sagen, das kostet dementsprechend. Da komme ich in meiner Rechnung noch nicht auf 142 Millionen.
Na, ich kenne jetzt die Kalkulation auch nicht, muss ich sagen, die die Stadt Dresden gemacht hat. Aber es ist ja so, dass die Baukosten auch sich entwickelt haben. In den letzten 10 Jahren haben die sich verdoppelt, weil natürlich auch Löhne, Gehälter gestiegen sind, weil die Betriebskosten gestiegen sind, weil dementsprechend auch mehr aufgewendet werden muss. Und das sieht man dann natürlich auch bei so einer Brücke, die so eine große Spannweite hat, ne, mit den Voraussetzungen. Ich habe mal mit der Uni Leipzig jetzt ermitteln lassen, wie der Gesamtbedarf ist im Freistaat Sachsen bis 2028 für die kommunalen Brückenbauwerke. Da sind wir alleine bei der Frage der Investitionen bei 1,9 Milliarden. Da ist natürlich der Betrag von Dresden auch, ordnet sich dort mit ein. Und Frau Staatsministerin, in der Unterhaltung sind wir bei 641 Millionen für diese 4 Jahre, die noch anstehen, wenn ich 25 mit einrechne. Also das ist ein enormer Bedarf und das ist schwer zu decken. Deswegen müssen wir neue Wege gehen in dem Bereich. Die Kommunen alleine sind nicht in der Lage dazu.
Wie macht das Dresden? Der Stadtrat Stöhnsch, der Oberbürgermeister auch?
Ja, also Dresden hat sich entschieden, das wirklich zu kreditieren. Das heißt also, aufgrund der Schnelligkeit des Verfahrens hat man sich entschieden, die schuldenfreie Stadt sozusagen Dresden diesmal war, wir kreditieren jetzt, weil wir warten nicht erst auf Zusagen vom Bund, von Land, dass sie uns Gelder dazugeben. Das dauert zu lange, weil so ein Bewilligungsverfahren natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und bei den Haushaltslagen, ich hatte es ja schon mal angesprochen, Frau Staatsministerin, ist ja auch nicht zu erwarten, dass Sie mit dem großen Unterstützungsanteil die Dresdner, den Dresdner um die Arme greifen sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist eben das Bedauerliche. Die Kommunen werden dort auch teilweise alleingelassen mit dem Problem. Und Sie müssen ja sehen, ein Großteil der Kommunen hat ja nicht die Verwaltungskraft wie die Stadt Dresden, um das Ganze also auch aus eigener Kraft zu stemmen. 65% der Kommunen Freistaat Sachsen hat unter 5000 Einwohner und kleine Verwaltungen. Und die sind natürlich dort auch angewiesen auf Hilfe, nicht nur finanziell, sondern auch personell und gleichzeitig natürlich auch bei den Ingenieurleistungen auf Unterstützung angewiesen. Und das führt natürlich dazu, dass sie sich im Moment überfordert sehen, so möchte ich das mal sagen.
Okay. Ich würde da gerne noch was ergänzen.
Ganz kurz.
Ja, es ist natürlich tatsächlich so, diese Kosten für so eine Brücke, wenn die so hoch sind, wir haben halt auch die Tatsache, dass Bau immer noch extrem personalintensiv ist. Und da würde ich dann vielleicht auch noch mal was dazu sagen, wie wir uns da auch auf den Weg machen. Herr Müller kann da sicherlich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und vielleicht ein Satz noch. Es ist eben auch so, der Baulastträger für diese Carola-Brücke, das ist ja eine Bundesstraße, die da drüber führt, ist die Stadt Dresden. Mhm. In Bad Schandau ist es der Freistaat im Auftrag des Bundes, weil es unter 80.000 Einwohner sind. Das ist also so eine, das ist so eine Indikator. Wer ist Baulastträger und zuständig?
Und genau. Wer muss bezahlen? Und Stefan Wiegand aus der Redaktion ist jetzt gerade bei uns mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Was gab es denn am Telefon?
Wir sind über manche Brücke gegangen. Zum Beispiel über die Göltschtalbrücke im Vogtland. Und da hat Hans-Joachim Reier aus Reichenbach, eben im Vogtland, angerufen und eine Mail geschickt und hat gefragt, die Göltschtalbrücke im Vogtland wurde nach einer Bauzeit von sage und schreibe 5 Jahren fertiggestellt. Können wir das nicht mehr oder gab es damals noch keine Bürokratie?
Frau Krauser, wollen Sie?
Ich versuch's. Okay. Also die Göltschtalbrücke mit 5 Jahren Bauzeit ist ja trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr wenig Bauzeit angesichts des Bauwerks, was man da sieht und was man da bewundern kann. Man sollte einfach nicht vergessen, heute sind, und ich finde das dem Grunde nach richtig, heute sind viele Interessen werden abgewogen, die damals nicht abgewogen worden sind. Da hat es mit Sicherheit keine Möglichkeit gegeben, beispielsweise für Bürgerinnen und Bürger, die sich betroffen fühlten, Einsicht zu nehmen und auch dann entsprechend Einwendungen vorzutragen, die Genehmigungsbehörde abzuwägen hat und die sie zu beachten hat. Da haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht drauf. Und wir haben, auch das sollte man sehen, ein Klagerecht der Verbände, zum Beispiel der Naturschutzverbände, die jederzeit sagen können, nein, die Brückenführung beispielsweise, meinetwegen über einen Fluss, wenn es eine neue Brücke ist, die Brückenführung stört die Umwelt und die Arten und von daher erheben wir dagegen Klage und dann wird das von einem Verwaltungsgericht behandelt. Es gibt meistens noch eine weitere und vielleicht sogar noch eine weitere Instanz und das dauert ewig. Also sozusagen
auch mal 5 Jahre.
Ja. Das kommt drauf an, aber jedenfalls von sozusagen der Antragseinreichung von demjenigen, der die Brücke bauen will, bis dann tatsächlich auch das gerichtlich bestätigte Baurecht da ist. Das Baurecht ist ja eigentlich schon da, wenn der Planfeststellungsbeschluss ergeht. Aber wenn dann geklagt wird, dann sind in aller Regel auch die Kommunen sagen, nee, wir warten ab, bis das Verwaltungsgericht das entsprechend entschieden hat.
Herr Müller.
Ich bin absolut bei der Ministerin, dass Bürgerbeteiligung wichtig ist. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass die Verfahren, die wir da haben, absolut gestraft werden müssen. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso beispielsweise das Verbandsklagerecht zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens es erlaubt,
richtig,
immer wieder einen neuen Einspruch zu bringen. Warum gibt es nicht eine gewisse Zeit, wie ein Redaktionsschluss, im Radio kennt man das ja, dass bis zu diesem Zeitpunkt alles vorgelegt werden soll und dann ist einfach mal Schicht im Schacht. Wir haben teilweise Bauwerke, es gibt ein Kreuzungsbauwerk, habe ich letztens im Verkehrsministerium wieder mit jemandem unterhalten, der sagt, ein Kreuzungsbauwerk in Bayern wird gerade 20 Jahre lang blockiert und das ist ein zweites Thema, weil wir einen Artenschutz haben, der irgendwo nicht mehr eine Verhältnismäßigkeit bietet. Wenn wir dort Vögel wohnen haben, die nach Afrika fliegen, wir aber sagen, wir können das Bauwerk nicht bauen, weil die dann irgendwann gegen das Bauwerk fahren, dann ist das irgendwo nicht mehr im Verhältnis. Natürlich müssen wir Flora und Fauna schützen, wir müssen Arten schützen, aber auch da ist eine Umsiedlung, glaube ich, kein Problem, denn auf der anderen Seite, wenn die Bürgerinnen und Bürger darunter leiden und wir eben diese Brücken nicht so schnell hinbekommen, dann ist das auch ein Armutszeugnis für uns als Land.
Also dem kann ich zustimmen. Aus kommunaler Sicht wird mir auch immer wieder genannt, die zeitaufwendige Umweltplanung, ja, die auch immer wieder revidiert werden muss, wenn die Einsprüche kommen, führt dazu, dass also dann wieder Veränderungen stattfinden und dementsprechend wieder neue Beteiligungen. Und das hält natürlich solche Bauwerke auf. Wir in Dresden haben ja auch mit einer Fledermaus besondere, Verbindungen und Erfahrungen gewonnen. Und das zeigt sich dann, dass diese Verfahren dann dazu führen, dass es lange dauert.
Naja, aber das sollte dann eben tatsächlich auch wirklich berücksichtigt werden von all denen, die auf den Behörden, die Behörden kritisieren, dass das alles so lange dauern würde, wenn die sozusagen rechtlichen Gegebenheiten sind, wie sie sind. Sie haben die Präklusion angesprochen, ja. Sie haben, Herr Wojcik, das Artenschutzrecht angesprochen, dann ist es schon mal schwieriger. Und im Übrigen, wir haben jetzt auch gesagt, Stichwort Straffung, was wir ja vor der Brust haben, wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass wir vor allen Dingen sanieren müssen. Und wir haben Straßen, Brücken, Stützbauwerke, die wir zu sanieren haben, wo sich Sachsen derzeit sozusagen als besonderer Klassenprimus aufführt, nämlich strenger als das Bundesfernstraßenrecht, auch da ein Planfeststellungsverfahren zu erfolgen hat. Ich habe mit Amtsantritt gesagt, das möchte ich abschaffen. Wir haben das entsprechende Straßengesetz, die Novelle jetzt in der Anhörung. Und ich hoffe inständig, dass wir noch dieses Jahr, wenn alles gut geht, im Landtag tatsächlich in zweiter und dritter Lesung das Straßengesetz novelliert haben und dann Schluss ist mit Planfeststellungsverfahren.
Apropos Schluss, so ein Redaktionsschluss ist doch eigentlich eine ziemlich pragmatische Vorgehensweise, die man ja in Erwägung ziehen könnte. Also würde ich jetzt empfehlen.
Es ist halt ja. Europarecht, das muss man
dazu
sagen. Das ist
genau, das europäische Rechtsprechung.
Und, aber es scheint mir irgendwo nur, sehr logisch.
Ne? Ja, nur ich finde auch, wenn wir dann sagen, das ist halt Europarecht und dann mit den Schultern zucken, das geht ja nicht. Wir haben ja europäische Abgeordnete und da muss man halt tatsächlich mit denen auch in medias res gehen.
Stefan.
Wir haben in unserer Hörerfrage ja auch so ein bisschen gefragt auf dem Weg zur Arbeit in Ihrer Stadt, vielleicht mit einem Blick auf den Alltag, wo kriegen Sie mit, dass die Infrastruktur so ein bisschen an die Grenzen stößt? Und da hat Frau Steinmeier, Uta Steinmeier aus Rochlitz uns eine Mail geschickt und schreibt, ich ärgere mich immer, wenn für den Arbeitsweg mit dem Zug Güterzüge bevorzugt werden, ich dann aber auf der Strecke bleibe. Kann man sagen, dass auch bei diesem Ausbau der Infrastruktur ein Handlungsbedarf gesehen werden muss?
Wer möchte? Herr Müller.
Ja, also ich glaube sondern es ist so, dass beim Schienenausbau es genauso kompliziert ist wie beim Straßenausbau. Es geht erstmal um Neubau, das heißt, man braucht Flächen. Es ist immer die Frage, wie viel Flächen wollen wir versiegeln im Vergleich zu dem verkehrlichen Nutzen, der neu erzeugt wird. Dann kommen wir eben in die Verfahren, die Frau Staatsministerin eben erwähnt hat. Es ist immer eine neue Planfeststellung, enorme behördliche Verfahren notwendig. Auf der anderen Seite, und wir haben eben das Beispiel aus Italien gehört, technisch ist das eigentlich alles gar kein Hexenwerk. Das ist vielleicht sogar schon abgehangene Technologie, würde jetzt ein Startup-Unternehmer sagen. Aber, und das ist eben das Wichtige, formal sind ganz viele Schritte nachvollziehbar. Aber wir haben oft auch gar keine Einigkeit darüber. Und jetzt mal eine kleine Anekdote aus dem Klassenzimmer Deutscher Bundestag. Dort hatte man sich während der Ampelregierung darauf verständigt, dass es Bauwerke mit übergeordnetem öffentlichen Interesse geben soll. Für die sollten dann verkürzte Planungsschritte, gerade auch im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung, also das, was wir gerade diskutiert haben, erfolgen. Kaum war die Ampel geplatzt, gab es eine Verwaltungsverordnung der Grünen durchs Umweltministerium, die alle Schritte, die durch dieses Gesetz wieder weggenommen worden sind, von hinten durch die Brust ins Auge wieder eingeführt worden ist. Also wir haben auch keine Einigkeit zwischen den Parteien in der Priorität, was will ich eigentlich als Gesellschaft der Infrastruktur für einen Wert beimessen? Wir haben eben schon gehört, für die Wirtschaft, 4 von 5 Unternehmen sagen, die kaputte Infrastruktur behindert mich in der Leistungsfähigkeit meines Unternehmens. Und gerade an dem Beispiel, wie wir es gerade von der Hörerin gehört haben, ist es ärgerlich. Und bei der Bahn ist es tatsächlich so, der Wirtschaftsverkehr hat immer Vorrang vor dem Personenverkehr.
Ich würde da gerne auch noch was dazu sagen. Ja. Wir bemühen uns wirklich sehr stark darum, dass die Strecke Dresden-Görlitz beispielsweise elektrifiziert wird, weil sie und die Strecke von Chemnitz nach Leipzig, weil sie einen absoluten Komfortzuwachs für auch die Bahnkunden bringen würde, weil man halt schneller und eng getakteter fahren kann. Mit den Dieselloks ist das halt ein Problem. Ja, und bei dem Ausbau der Strecke von Dresden nach Görlitz haben wir noch nicht mal die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan geschafft. Also das NKV, das sogenannte Nutzen-Kosten-Verhältnis, ist noch nicht günstig genug. Da bin ich jetzt am 22. September bei den beiden parlamentarischen Staatssekretären im Bundesverkehrsministerium, um dann nochmal zu sagen, wir brauchen das. Wir brauchen aber eben auch die Elektrifizierung und den zweigleisigen Ausbau zwischen Chemnitz und Leipzig. Das ist alles, auch das ist wirklich wichtig. Und da hat die Hörerin recht, das kann eigentlich nicht, wenn man auf den Zug umsteigt, muss es Komfort bringen.
Und noch eine schnelle dritte Frage.
Eine schnelle dritte Frage machen wir auch. Björn Scholz beispielsweise hat gesagt, dass er von Zittau nach Dresden häufig unterwegs ist und er würde es schon begrüßen, wenn ein Wiederaufbau der fehlenden Bahnhöfe unbürokratisch und schnell über die Bühne gehen könnten. Aber dazu müssten die Verantwortlichen aber erstmal die Misere erkennen, sagt er. Zweite Frage, Bombenfund und Niedrigwasser. Kann sowas dazu führen, dass Millionen Mehrkosten entstehen? Herr Wolf aus Dresden fragt das. Herr Müller ist, ich glaube, da passt ein Ansprechpartner.
Ja, also Es gibt meistens immer einen Unterschied zwischen der Planung und den Kostenschätzungen, die vom Auftraggeber erstellt werden. Und das, auch das machen sie mit bestem Wissen und Gewissen. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich das Unternehmen und fragt dann, gibt es denn beispielsweise, Stichwort Bodenfund, ausreichende Bodengutachten? Vor der Hacke ist es leider immer duster. Wir wissen nicht immer, auch wenn es entsprechende Kartierungen gibt, was finden wir im Boden. Das ist übrigens gerade auch, wenn man im Straßenbau unterwegs ist, auch mit der Leitungsinfrastruktur so. Wir fordern seit Jahren ein Leitungskataster, dass man einfach mal sagt, wo welche Leitung hinläuft. Wir wissen es heutzutage nicht. Und wenn wir solche Bomben finden, ist natürlich Kampfmittelräumung auch nicht nur zum Schutz der eigenen Beschäftigten, der Unternehmen, sondern auch damit man einfach vernünftig bauen kann, enorm wichtig. Und das kostet Geld. Ob jetzt die beiden Gründe, die genannt worden sind, wirklich die ausschlaggebenden Punkte für die Mehrkosten sind, das kann ich nicht sagen. Aber alles Unvorhergesehene, was in der Planung nicht dabei ist, kostet leider erstmal Geld, weil das bedeutet ja Arbeitsstunden, Materialeinsatz, Maschineneinsatz und wahrscheinlich dann auch nochmal eine planerische Komponente. Und es wird dadurch leider immer teurer.
Vor genau einem Jahr ist die Carola-Brücke in Dresden eingestürzt. Heute sprechen wir über Konsequenzen und Baupläne und auch darüber, warum es so ewig dauern soll, bis die Carola-Brücke bzw. der Ersatzneubau fertiggestellt ist. Bis jetzt steht 2031 im Raum, also roundabout 6 Jahre. Da ist es schon mal legitim zu fragen, warum die Italiener zum Beispiel für den Brückenneubau in Genua gerade mal 2 Jahre gebraucht haben. Eingestürzt war die Brücke 2018, 2 Jahre später, 2020, stand die neue. Lisa Weiß ist unsere ARD-Korrespondentin im Studio Rom. Schönen guten Abend nach Rom, Frau Weiß.
Schönen guten Abend.
Frau Weiß, erzählen Sie uns doch mal, wie das in Genua so schnell gehen konnte, wie es am Ende ging.
Also ich glaube, der große Unterschied zur Brücke in Dresden ist, dass es wirklich eine nationale Katastrophe war. Also man muss sich vorstellen, bei diesem Einsturz sind über 40 Menschen ums Leben gekommen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied wie bei einer Brücke, wo Gott sei Dank niemand ums Leben gekommen ist. Und der Verkehr war dadurch nochmal deutlich, ja, stärker behindert. Das hat einfach die Menschen verunsichert. Und deswegen hat die italienische Regierung ein Sonderverfahren gemacht. Der Bürgermeister von Genua wurde zum Sonderbeauftragten nominiert. Es gab wirklich kaum Bürokratie. Es war total ungewohnt. Es war ein Notfallverfahren. Das heißt, man hat keine Ausschreibungen gemacht. Es liefen Abriss und der Aufbau parallel. Das kennt man normal überhaupt nicht aus Italien. Und dieses neue Brückenprojekt, das war auch wirklich quasi gleich fertig. Da gab es einen italienischen Staranwalt, Renzo Piano, der das ausgearbeitet und der Stadt geschenkt hat. Der Bau wurde wirklich einfach gemacht. Es wurde ganz viel auch schon in Werkstätten hergestellt, zur Baustelle transportiert, diese ganzen Stahlträger. Da hat man viel Zeit gewonnen. Und ganz wichtig, es wurden 24 Stunden am Tag in Schichten gearbeitet, 7 Tage in der Woche. Es waren mehr als 1000 Arbeiter und Techniker. Und zwar wurde auch das für Italien eher ungewöhnlich nach einem Leistungsprinzip ausgewählt, wer da arbeitet und nicht nur, wer kennt wen. Also
okay.
Spezial.
Jetzt sind wir alle sehr froh, dass in Dresden niemand zu Tode gekommen ist. Was können wir trotzdem von den Italienern jetzt lernen, was den Aufbau der Brücke anbelangt? Ohne es zum Notfall zu erklären.
Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste zu verstehen, dass das wirklich nochmal zwei ganz verschiedene, ganz unterschiedliche Dinge sind, obwohl beides mal alle Brücken eingestürzt sind. Ich glaube, dass man lernen kann vom Projektmanagement, weil normalerweise ist es in der öffentlichen Verwaltung, in, ich denke, fast allen Ländern so, dass eher so eins nach dem anderen läuft, also Genehmigung, Abriss, Auswahl, Bau etc., dass das einfach so schrittweise funktioniert. Und da hat in diesem Fall Italien sich sehr viel bei privatwirtschaftlichen Vorgängen abgeschaut und eben diesen Abriss und den Aufbau parallel gemacht und da sehr unkonventionell gehandelt. Und ich glaube, das ist was, was ich jetzt als natürlich nicht Expertin für die konkrete Situation in Dresden aus meiner italienischen Perspektive sagen kann, okay, das könnte auch was sein.
Okay, wir haben verstanden, unkonventionell ist das Stichwort. Weil ich Sie gerade in der Leitung habe, es gibt noch ein anderes Infrastrukturprojekt in Italien, das wir alle kennen, weil die meisten von uns da schon mal lang gefahren sind, und zwar die Brenner-Autobahn. Wie schätzen Sie denn dieses Projekt ein? Hat es denselben Stellenwert? Wird es genauso schnell gehen? Dort wird ja gerade die Lückbrücke saniert.
Also ich glaube, das ist nicht ganz so schnell. Das ist, da sieht man dann auch wirklich, das ist eine normale Brücke, um die es da eigentlich geht. Da ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich bin jetzt selbst vor kurzem auch drüber gefahren und da merkt man dann schon, dass, sag ich mal, jetzt nicht rund um die Uhr wirklich die ganze Zeit sehr konsequent daran gearbeitet wird. Also das ist dann eher schon was ganz anderes. Wobei, wenn wir gerade beim Brenner sind, wo die Italienerinnen und Italiener dann doch schnell sind, ist wiederum der Brenner-Basistunnel, wenn wir auf den Eisenbahnverkehr schauen. bauen, da hängt ja wiederum Deutschland hinterher. Also es ist nicht so ganz einfach. Es gibt Projekte, bei denen es gut läuft, Projekte, bei denen es weniger gut läuft. Aber man kann, glaube ich, insgesamt schon sagen, dass Italien ja in der Infrastruktur einiges aufzuholen hat.
Und Sie selbst kommen aus Rosenheim. Was die Brennerbrücke für Auswirkungen auf das Umland hat, wie müssen wir uns das vorstellen?
Also da geht es jetzt in dem Fall eher um den Brenner Basistunnel, den ich gerade angesprochen habe, weil das ist eben gerade das Problem. Italien und Österreich bauen sozusagen ja einen Tunnel durch den Berg und Deutschland müsste sich um die Eisenbahnstrecke, die da sozusagen hinläuft, kümmern. Und da ist wirklich die Problematik, dass Deutschland da sehr hinten dran ist. Und wie Sie schon gesagt haben, ich bin selbst aus Rosenheim. Und in der Gegend soll eben diese Zufahrtstrasse, dieser sogenannte Nordzulauf, durchgehen. Und ja, wenn ich da mit Leuten rede vor Ort, die Menschen sind wirklich, protestieren seit Jahren, sagen halt so, ihre Postkartenlandschaft, die jetzt zerstört werden soll, das geht doch nicht. Die Trassenvorschläge sind wirklich untragbar. Warum kann man das nicht ausbauen? Also da wird jetzt immer noch nach Jahren über eine Trasse gestritten. Der Bayerische Landtag hat jetzt im Februar auch das Projekt dieser neuen Strecke, auf die man sich mehr oder weniger geeinigt hatte, nochmal abgelehnt, auch wegen der Proteste, während in Italien und Österreich schon längst gebaut wird. Und das kann man aus Südtirol, aus italienischer Sicht, wirklich eigentlich gar nicht verstehen.
Und wo fahren Sie lang, wenn Sie schnell nach Rom müssen?
Ja, tatsächlich, wenn ich schnell nach Rom muss, natürlich trotzdem über den Brenner. Wobei ich sagen muss, wenn ich es vermeiden kann, dann fahre ich tatsächlich lieber mit dem Zug. Gerade mit dem Nachtzug ist es eigentlich am wenigsten, sage ich mal, schlimm. Gibt es von München aus einen direkten. Natürlich, um dann nochmal ein Stück weiter nach Dresden zu kommen, ist es dann schon noch ein bisschen unpraktischer. Aber wenn man aus Süddeutschland kommt, bin ich dann schon mit dem Zug unterwegs.
Danke an Lisa Weiß, ARD-Korrespondentin im Studio Rom, über den Brenner und über den Brückenbau in Genua, der gerade mal 2 Jahre gedauert hat. Macht Sie das nicht ein bisschen neidisch, Herr Wojcik?
Ja, auf jeden Fall. Das macht uns sehr neidisch, weil wir umständliche Verfahren haben und auch das Vergaberecht uns teilweise behindert. Wir sind also gemeinsam mit dem Bauindustrieverband auch der Auffassung, wir müssen dort Änderungen auch in der Bundesgesetzgebung kriegen, um die Möglichkeit zu haben, GU-Aufträge, Generalunternehmer zu beauftragen sozusagen. Wir haben ja gesehen, dass bei der Stadt Dresden...
Wo ist denn das Problem?
Also das Recht sagt, man muss in Fachlose unterteilen, möglichst so, dass alle beteiligt werden können für die Einzelvorhaben. Und das bedeutet natürlich mehr Aufwand, mehr Ausschreibung und mehr Koordinierung am Ende. Und die Koordinierung liegt dann meist beim Auftraggeber. Bei der Generalauftragnehmerschaft liegt das größtenteils beim Generalauftragnehmer. Und der koordiniert das dann mit seiner Erfahrung, die er auch hat in dem Bereich. Wir haben ja, das wollte ich noch sagen, beim Vergaberecht auch in Dresden eine Situation gehabt, wo wir, ich nenne es mal, eine Notvergabe machen konnten für den Abriss. Deswegen ging das so schnell in der Beauftragung, ne, dass dann die Spezialapparatoren sozusagen etwas länger gebraucht haben, um das Sachsen zu finden, war sicherlich damit verbunden, dass sie erst von anderen Aufträgen abgezogen werden mussten. Aber das sind so Beispiele, wo es schnell gehen kann.
Ja. Ich hab ganz genau zugehört, als sie sprach von 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche gearbeitet. Und das über allem stand das Wort unkonventionell. Ne? Herr Müller, wie läuft denn das auf den Baustellen bei uns? Da wünscht man sich manchmal, dass sonntags gearbeitet wird.
Also wir haben ja leider auch bei einer dramatischen Situation, und zwar die Hochwasser, die Überflutungen im Ahrtal, in NRW, in Rheinland-Pfalz, haben wir gesehen, dass Wiederaufbau in einer Notsituation danach sehr, sehr schnell gehen kann. Ich frage mich aber, warum geht das nur in einer Notsituation schnell? Ja. Technisch, wie gesagt, ich habe es eben schon mal erwähnt, ist das kein Thema. Wir haben aber, und wir haben es gerade gehört, rechtliche Verpflichtungen auf öffentlicher Auftraggeberseite mit Verwaltungen, die gutes, aber viel zu wenig Personal haben. Und wenn wir jetzt nicht daran uns mal überlegen, wer macht eigentlich was, wenn wir bauen, ist es vollkommen klar, die öffentliche Hand muss alle hoheitlichen Verfahren erledigen. Bürgerbeteiligung haben wir drüber gesprochen. Aber wenn es um das reine Bauwerk geht, ich muss sagen, die öffentliche Verwaltung muss nicht bautechnisch planen. Dafür haben wir Planungsunternehmen, dafür haben wir Bauunternehmen. Und die wissen im Zweifel, was am Markt technisch leistbar ist, welche Innovationen es gibt. Es gibt leider keinen allwissenden Auftraggeber. Und wenn man an der Stelle die Kapazitäten der Branche nutzt, um früher in die Planung reinzukommen, um, wie wir es gerade gehört haben, auch mal Leistungen aus einer Hand zu vergeben, wo Kontrolle, wo die Koordinierung, das ist das Tagesgeschäft der Bauunternehmen, auch bei den Bauunternehmen liegt. werden wir enorm viel Beschleunigungspotenziale heben können. Das geht leider mit dem heutigen Gesetz nur in ganz gewissen Ausnahmefällen.
Frau Krauser, da ist ja dann die Politik gefragt, ne? Und die Gesetzgebung gefragt, den Notfall zum Tagesgeschäft zu machen.
Naja, also da sage ich mal, den Notfall zum Tagesgeschäft zu machen, das mit kommt Ihnen so leicht über die Lippen, ja, aber ja. Erstens möchte aber ich nicht, dass der Notfall zum Tagesgeschäft ist.
Sie wissen aber, was ich meine, ne? Naja, also die Umstände meine ich.
Die Umstände, also diese 724, das deutsche Arbeitsrecht ist ja durchaus nicht unüberwindbar an der Stelle, aber es muss eben tatsächlich ein hohes staatliches Interesse und eine sozusagen, es gibt ja Sonntagsarbeitszeiten und Sonntagsarbeitsgenehmigungen, aber weil wir so einen hohen Arbeitnehmerschutzstatus haben im Arbeitsschutzrecht, ist das eben nicht so leicht zu überwinden. Ich kann das jetzt nicht sagen, ob das möglich wäre, ob man beispielsweise sagt, der Wiederaufbau der Carola-Brücke ist von solcher hoher staatlicher oder öffentlicher Bedeutung, nicht staatlicher, öffentlicher Bedeutung. Wir überwinden das Arbeitsschutzrecht an dieser Stelle. Das kann ich nicht sagen. Das kann die Stadt ja mal prüfen.
Ist das jetzt ein Tipp?
Ja, ne? Ja, das ist ein Tipp. Das kann man prüfen.
Ich würde sogar sagen, sie muss gar nicht prüfen, sie muss es nur bestellen.
Naja, wie gesagt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil wie gesagt, beim Arbeitsschutz und bei den Arbeitnehmerrechten ist Deutschland halt tatsächlich sehr, sehr mit sehr, sehr hohen Standards versehen. Aber man kann das versuchen. Das ist das eine.
Man muss ja auch auf das Umfeld achten. Ne?
Richtig.
Also man kann nicht überall 24 Stunden durchweg bauen. Ja?
Also zumindest kommt dann schon das Bundesemissionsschutzgesetz, die Lärmbelastung. Ob die jetzt gerade bei der Carola-Brücke überhaupt so gegeben wäre, weil wir ja im unmittelbaren Umfeld der Carola-Brücke gar keine Wohnbebauung im klassischen Sinne haben. Doch ein bisschen, aber sozusagen, es ist im unmittelbaren Umfeld ist es nicht. Also ich plädiere dafür, was auch Herr Müller gesagt hat, wenn ein solches Bauwerk mit einer solchen hohen Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, für Unternehmen, es ist ja auch eine Transitstrecke von der Autobahn in Richtung Dresdner Norden, natürlich auch die trotzdem Stauanfälligkeit, das habe ich heute auf der Marienbrücke wieder erleben können, dann halt zu sagen, okay, wir gehen den Weg, den wir jetzt gehen mit der Vergabe, aber am Ende gucken wir, schaffen wir es, dass wir tatsächlich in einen Zwei- oder sogar einen Dreischichtbetrieb gehen können. Das lohnt sich auf jeden Fall, das zu prüfen. Und damit natürlich vielleicht auch mal wirklich was schneller vom, Entschuldigung, wenn ich so sage, was schneller vom Hacken zu bekommen. Und im Übrigen das Vergaberecht, was der Herr Wojcik und der Herr Müller angesprochen haben, tatsächlich auch zu entfesseln. Also ich sage immer, jede rechtliche Regelung hat ihre Väter und Mütter, hat ihre Gründe. So. Und dann aber auch irgendwann zu sagen, sind die Gründe noch da oder andersrum formuliert, haben wir nicht gute Gründe, es an der oder jenen Stelle auch mal wieder zurückzunehmen. Wir sind immer ich empfinde es so, weil Sie mich als Politikerin auch ansprechen, wir sind immer relativ schnell dabei, auch die Forderungen, die an die Politik herangetragen werden, das ist ja nicht alles nur selber ausgedacht. Das sind Forderungen der Arbeitnehmer, das sind Forderungen der Arbeitgeber, der Unternehmen, der Naturschutzverbände, was auch immer, die dann tatsächlich auch umzusetzen, aber auch mal zu sagen, wir lassen jetzt mal, entweder wir regeln es nicht oder wie wir es jetzt beim Straßengesetz machen, wir nehmen diesen Standard runter, ganz bewusst. Das, glaube ich, sollten wir tatsächlich in der Politik mehr wagen.
Wenn Sie Infrastrukturprogramme für Sachsen planen, Frau Krauser oder auch Sie, Herr Müller, wenn Sie Bauprojekte oder Sie, Herr Wojcik, wenn Sie sich ausdenken, was man alles Schönes machen kann. Wir haben jetzt gerade Italien gehört. Welche internationalen Trendsetter gibt es denn für Sie, wo Sie sagen, ich würde es gerne so machen wie die? Denn viele Menschen, es fahren immer mehr Menschen zum Beispiel nach Skandinavien. Die fahren nach Kopenhagen, die fahren nach Stockholm, die fahren nach Oslo und sehen die Architektur dort und überhaupt das ganze Städtemanagement, Städtebaumanagement und fragen sich, warum gibt es sowas nicht bei uns?
Also ich glaube, wir sind beim Bauen hier in Deutschland schon relativ, einzigartig. Ich glaube, wir sind die einzige Industrie, die erstmal den Planungsprozess vom Bauprozess komplett trennt. Ich glaube, es gibt keinen Automobilhersteller oder auch keinen ja, Hersteller aus dem Maschinenbau, der sagt, ich setze mal ein Produkt um, was jemand anders geplant hat. In der Bauindustrie ist das Standard. Wir setzen eine Planung um, an der wir nicht beteiligt sind, die wir interpretieren müssen. Über die streiten wir oftmals, wie man die interpretiert. Dann wird das schon mal teurer. Und dann dürfen wir noch nicht mal, bevor wir beginnen, die Planung optimieren, weil es einfach nur heißt, schreib einen guten Preis dahinter. Wir würden ja, das würde niemand anderes machen. Aber bei uns ist das tatsächlich
und
Standard.
Und das ist das optische Ergebnis dann? Das scheint es anders zu sein, kann das sein?
Na, es ist irgendwie erstmal absurd. Also ja, auch vom Geschäftsmodell her. Weil wir ja immer, wenn wir in einem reinen Preiswettbewerb sind, immer versuchen, als billigster Anbieter um die Ecke zu kommen. Das geht teilweise bis in die Spekulation, weil wir uns darauf verlassen können, es gibt einen Fehler in der Planung und über den kriegen wir einen Nachtrag.
Ja, die Firmen haben ja auch Leute, Fachleute, die prüfen, ob ein Fehler in der Planung ist und holen sich darüber die Nachträge rein.
Wir haben das professionalisiert. Ne? Ja, wir haben das professionalisiert, aber das ist ja absurd, dieses Geschäftsmodell. Ja, das hilft weder uns, wir haben da keine Lust drauf. Am Ende sind immer noch Risiken drin, die sehen wir nicht. Das ist dann ruinös für die Unternehmen und für die öffentliche Hand wird es teurer und die Bürger ärgern sich.
Also ich stelle mir das ganz einfach vor, wenn das möglich wäre. Ich schreibe eine Funktion aus einer Brücke, die sie haben muss, und dann übergebe ich das sozusagen Generalauftragnehmer. Und die DIN-Vorschriften gelten ja nach wie vor
für den Bau. Aber es geht ja nicht nur um eine Brücke, sondern es geht vielleicht um eine schöne Brücke. Verstehen Sie, was ich meine?
Genau. Da kann ich ja sagen, wie in Dresden, die soll zwei Geländer haben, ein denkmalsgeschütztes und ein modernes, neues, was die Sicherheit hat. Ja. Das ist für mich auch ein bisschen abstrus gewesen.
Aber geht es Ihnen nicht manchmal genauso, wenn Sie in Skandinavien sind, dass man denkt, was machen die anders? Warum sieht es dort so, dort ist so eine moderne Vielfalt, eine kunterbunte, moderne Vielfalt.
Ich glaube, Sie müssen gar nicht nach Skandinavien. Ich war unlängst in Breslau. Mhm. Also das ist erstaunlich, was für eine tolle Architektur. Ja, also ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie vor allen Dingen den Hochbau meinen, die Architektur.
Genau, ja.
Genau, dass die also das Universitätsgelände dort ist tatsächlich beeindruckend von einer sozusagen Modernität. Mhm. Das finde ich ganz toll.
Geht es Ihnen nicht manchmal genauso, und dass Sie sagen, sowas hätte ich gern auch bei uns?
Wir haben es doch. Also es ist ja nun wirklich nicht so, dass es nicht auch in Sachsen, wenn ich so gerade auch in Leipzig, gucken Sie mal die Kirov-Kantine mit der Niemeyer-Kugel drin. Mhm. Das ist doch genial. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht hätten. Aber in der Tat haben wir, jedenfalls wenn ich mir so Breslau oder Wroclaw als kleine Stadt angucke, haben wir wirklich vielleicht manchmal auch zu wenig Mut, auch mal etwas ein bisschen Ausgefalleneres zu machen. Was, glaube ich, auch nicht unbedingt immer teurer sein muss. Ich beispielsweise als auch Bauministerin, ich bin nicht nur Verkehrsministerin, sondern auch Bauministerin, ich finde, wir könnten noch deutlich mehr Werbe reinlegen, wenn es um den Hochbau mit Holz geht, also hybride Bauten. Das finde ich, Holzbau ist ein sehr, sehr junges, aber schönes Gebiet. Und ich würde gerne noch einen Satz gerne sagen. Sie haben ja gefragt, was ich mir für die Infrastruktur, was ich mir so wünschen würde. Mhm. Da komme ich mal mit was ein bisschen anderem. Es ist aber letztendlich mit der Carola-Brücke auch wiederum verwandt. Ich wünsche mir natürlich schon auch eine Infrastruktur, die sozusagen intermodular ist und intermodal ist, dass ich umsteigen kann, dass ich gut auch in kleinere Gemeinden komme und das eigentlich auch zu guten Zeiten. Also das heißt, ÖPNV gut ausgebaut, da gehört dann natürlich auch die Schiene dazu, der SPNV. Und einen letzten Satz würde ich gerne nochmal abschwenken zu dem Thema Baukosten. Ich habe mich sehr gefreut, wir haben vor gut 14 Tagen den Spatenstich gemacht in Görlitz zum Construction Future Lab. Die TU Dresden wird dort zu Automatisierung und Digitalisierung im Bau forschen. Also was Herr Müller gesagt hat, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Macht man in Zukunft wirklich auch, geht man andere Wege bei der Bauplanung und bei der Ausführung? Aber unter allem oder in allem steckt natürlich auch die Frage, wie viel Automatisierung und wie viel Digitalisierung lasse ich am Bau zu. Und mit Blick auf Herrn Wojcik, ich freue mich da sehr drüber, dass wir zumindest jetzt schon auf der Zielgeraden sind, die digitale Bauakte, auch das sozusagen zu digitalisieren, um alle Dinge zu heben, die zu einer Beschleunigung, aber auch zum Schonen von Ressourcen in den Bauämtern, aber auch bei den Antragstellern und ihren Planern führen. Also das sind so Dinge, da freue ich mich richtig drüber, dass wir da vorankommen.
Apropos Forschung, es gibt in Bautzen eine Forschungsbrücke.
Ja.
Da hab ich mir einen Beitrag angeschaut, wo schon mit KI, also was heißt schon, wahrscheinlich schon länger mit KI gearbeitet wird, ja. Um sozusagen die Stabilität auszutesten.
Schäden auch zu simulieren.
Genau, die, genau.
Das ist total genau. wichtig.
Lassen Sie uns ganz zum Ende jetzt nochmal, vielleicht nochmal zusammenfassen, welche neuen Maßstäbe es für die Lebensdauer und auch für die Qualität einer Brücke braucht heutzutage und ob wir das alles schon dabei haben. Was können wir nutzen? Was gibt es in Sachsen an Forschungsergebnissen, an Neuigkeiten? Herr Wojcik oder Herr Müller?
Also vielleicht mal ganz pauschal gesagt, ne, die Erkenntnis, die Grunderkenntnis, die hat auch die Ministerin schon gesagt, ist, wir müssen im Laufe des Lebensalters einer Brücke ständig instandhalten und sanieren. Richtig. Und nicht erst gucken, bis der Zustand so schlecht ist, dass ich die Geschwindigkeit reduziere, dass ich sage, da darf nur noch die Tonnage drüber führen und am Ende die Brücke schließe, weil sie überhaupt nicht mehr gebrauchsfähig ist. Also das müssen wir lernen. Die Österreicher machen das so. Ich glaube, die Italiener haben das jetzt auch begriffen. Und wir Deutschen müssen da auch stärker mit ran, dass wir sozusagen während des Lebensalters einer Brücke ständig auch sanieren und die wieder instand setzen. Das Zweite ist, wir müssen auch Prioritäten setzen jetzt. Wir haben über das Sondervermögen gesprochen. Ein Teil des Sondervermögens von Bund geht an die Länder und Kommunen. Und wenn ich in dem Bereich Infrastruktur unterstützen will, dann muss ich natürlich an die Ingenieurbauwerke, an die Brücken denken. Und deswegen, liebe Frau Ministerin, sind wir an Ihrer Seite und sagen, eine Priorität muss der Straßen- und Brückenbau in Sachsen sein, um dort endlich voranzukommen. Und das sind 4,8 Milliarden, die über 12 Jahre fließen. Die müssen wir dafür mit einsetzen, zumindest in den ersten Jahren, um in dem Bereich Schwerpunkte zu setzen.
Wie müssen wir uns das vorstellen, Herr Müller? Wie wird ein KI eingesetzt, da wir gerade so gelacht haben?
Also es gibt natürlich verschiedene KI-Anwendungen, die nutzen die Bauunternehmen natürlich intern für die Projektsteuerung, für die Kalkulation, für die Risikoidentifizierung. Es gibt natürlich auch schon Ansätze, wie wir autonome Baufahrzeuge über die Baustellen fahren lassen können. Mhm. Dafür gibt es aber leider noch kein Gesetz, weil wir arbeiten ja immer im öffentlichen Raum. Mhm. Was ich nochmal sagen möchte ist, dass wenn wir wirklich Innovation und Produktivität in der Bauindustrie heben möchten, müssen wir natürlich auf der einen Seite auf die Leute achten, die brauchen wir auch künftig. Aber diese Industrie wird bislang immer nur auf ihre Kapazitäten reduziert. Ich weiß noch, das Sondervermögen kam, am nächsten Tag riefen die Medien an und sagen, habt ihr überhaupt genügend Leute, um 500 Milliarden umzusetzen? Mich ärgert diese Frage. In keiner anderen Industrie wird man fragen, habt ihr genug Menschen? Jede andere Industrie fragt ihr, habt ihr eine super Idee, wie das funktioniert? Und darauf möchte ich hinaus. Die Unternehmen haben so viel Ideen und Leistungsfähigkeit. Wir können im industriellen, vorgefertigten Verfahren können wir Brücken bauen, die bauen wir neben der Brücke, schieben die ein, 14 Tage ist die Brücke drin, bis zu 120 Meter Spannweite ist kein Thema. Wir haben Baustoffe, vorgespannter Carbonbeton, übrigens auch etwas, was hier aus Sachsen kommt. Da können wir mit 70% weniger Material und fast 80% weniger CO2 können wir heute bauen. Das setzt aber voraus, dass die Unternehmen bei der Planung gefragt werden, ihr Know-how einzubringen. Das passiert heute nicht. Wir schreiben heute nur Preise an Planungen der öffentlichen Hand. Wenn wir da nicht besser werden, dann wird der Bau niemals innovativ. Ich sage immer, das Leistungsverzeichnis, also die Auflistung der Einzelgewerke, ist momentan der Tod einer jeden Innovation, weil wir nicht gefragt werden, was ist eure ingenieurtechnische Idee? Ich möchte weg vom Preiswettbewerb hin zum Wettbewerb um die beste Idee und dann wird es auch besser.
So nach dem Motto, wie würdet ihr es denn machen am liebsten?
Ganz genau.
Vielleicht noch eine Frage zur Kontrolle. Wie können wir in Zukunft besser die Brücken kontrollieren? Welches technische Know-how steht uns jetzt zur Verfügung, was wir vielleicht vor 20 Jahren noch nicht kannten? Frau Grosser.
Ich würde gerne wirklich mit aller Deutlichkeit dem entgegentreten. Wir kontrollieren die Brücken. Es gibt, wie gesagt, eine Vorschrift, eine Prüfvorschrift, die ist, eigentlich muss die Brücke, nicht nur eigentlich, die muss jedes Jahr einmal angeschaut werden. Aber natürlich in einem unterschiedlichen Ausmaß, alle 6 Jahre ist dann eine ganz große Prüfung. Aber was wir tatsächlich viel mehr nutzen können und müssen, das ist sowas wie das Schallemissionen, also wo wir tatsächlich bei den Spannbetonbrücken das Knacken hören, was kein menschliches Ohr hören kann. Ja? Mhm. Und mit diesen Schallemissionen sind wir ja jetzt in Bad Schandau dran. Mit diesen Schallemissionen hat man im Übrigen Brückenzug B und C ist das, glaube ich, gewesen, also die beiden, die schon saniert waren, dann gehört und hat gesagt, hier knackt's massiv. Und was sozusagen beim Spandebeton so ein großes Problem ist, sind Temperaturstürze, die halt tatsächlich in so einer Nacht, wenn mal 10, 15 Grad auf einmal die Temperatur runtergeht, dann fängt das tatsächlich an. Das war bei diesen beiden Brückenzügen so. Und natürlich auch andere Radare und was auch immer. Also von außen her mit einer anderen, ich sag's mal, Sensorik, sich die Brücke anzuschauen und anzuhören, wenn man so will. Ich glaube, da haben wir etliches noch vor uns. Da können wir auch auf die neuen und sehr, sehr ausgefeilten Technologien zurückgreifen. Was ich aber auch sagen möchte, und das sage ich auch mit Blick auf Herrn Wojcik und die kommunale Familie, wir werden nicht bei jeder Brücke eine Schallemissionsprüfung machen können. Das kann niemand sich auch finanziell leisten, weil das ist nicht eben günstig. Aber dort, wo es tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt, als die Brücke im Zweifel aufzumachen, dort ist es dann sicherlich das Mittel der Wahl.
Aufzumachen im Sinne von?
Die Brücke wirklich zu öffnen. Ja. Ne? Das ist also eine Brücke öffnen ist wie eine Wunde. Das sollte man möglichst vermeiden. Richtig. Mhm. Und vielleicht nochmal, wir haben roundabout 12.000 Brückenbauwerke in Sachsen. Kommunalen, wie auch die in unserer Straßenbaulast und dann noch die Bundesbaulast, die wir da in Auftragsverwaltung haben. Ich gebe Mischa Wojcik recht. Herr Wojcik sagt, wir müssen tatsächlich regelmäßig diese Brücken nicht nur anschauen und vielleicht eine Note vergeben von 2 bis 5, sondern rechtzeitig mit dem Werterhalt beginnen. Ich sage immer, das ist wie mit guten Schuhen oder einem Zaun. Das sagt immer Professor Marx. Wenn Sie einen Zaun alle 5 Jahre streichen, haben Sie den 70 Jahre. Wenn Sie zweimal nicht streichen alle 5 Jahre, dann haben Sie nach 25 Jahren den Zaun innen drinne verfault. Das ist so ein schönes Bild, wie ich finde. Oder bei guten Schuhen muss man pflegen, dann hat man sie lange.
Das war ein schönes Schlusswort. Frau Staatsministerin Krauser, Herr Müller, Herr Wojcik, danke Ihnen sehr für Ihre Expertise, fürs Kommen, danke fürs Zuhören. Und wenn Sie auch gern mal in unserer Sendung live dabei sein wollen, dann merken Sie sich bitte den 30. September, natürlich ist das ein Dienstag. Dann haben Sie wieder Gelegenheit, hinter die Kulissen von MDR Sachsen zu schauen. Wie entsteht eine Sendung? Was gehört zur redaktionellen Arbeit? Wie werden Themen ausgewählt, Fakten geprüft, eingeordnet und korrekt dargestellt? Schauen Sie uns in der Redaktion gerne über die Schulter und mischen Sie mit. Alle Infos finden Sie natürlich auf mdrsachsen.de. Den Podcast zur Sendung übrigens, wir machen aus jeder Sendung einen Podcast. Der ist spätestens morgen früh abrufbar auf mdrsachsen.de und natürlich wie immer in der ARD-Audiothek.